Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future, Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und wie immer ist auch Frauke Schleer dabei. Hallo Frauke.
Hallo zusammen in die Runde.
In der letzten Folge hatten wir Mike Schmidt von Airbus zu Gast, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie Airbus Datenprodukte und KI einsetzt, um die Lieferkette zu überwachen und zu optimieren, zum Beispiel um Fehlteile zu vermeiden oder auch frühzeitig zu antizipieren. Und heute haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast bei uns.
Ja, genau. Wir haben, ja, Andreas hat es gesagt, jetzt immer sehr spezifisch auch um Anwendungsgebiete gesprochen, was auch total spannend war. Aber heute wollen wir so ein bisschen mal rauszoomen und uns mit KI-gestützter Entscheidungsfindung auf einem wirklich gesamtheitlichen Level widmen. Und genauer dreht sich es nämlich um die Frage, wie Mensch und Maschine, die perfekte Frage natürlich für unseren Podcast, im Einklang sozusagen das Optimum aus der Entscheidungssituation herausholen können. Also eine wirklich sehr aktuell relevante Frage. Und um hier wirklich auch einen fundierten Einblick noch zu geben, ist der Professor Florian Artinger zu Gast. Er ist Professor für Data Science und Decision Making und Mitgründer von Simply Rational. Was das Unternehmen genau macht und was er genau in seiner Forschung macht und was er aber auch für Unternehmen konkret anwendet, das wird er uns gleich noch verraten. Schön, dass du da bist, Florian.
Hallo zusammen, freut mich sehr, hier zu sein. Danke.
Florian, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier bist. Die doch immer wieder stressige Vorweihnachtszeit. Wie geht's dir gerade? Hast du auch viel zu tun?
Klar, vor Weihnachten ist es immer noch viele Sachen, die bis zum Jahresende adressiert werden möchten. Genau, da ist es immer keine langweilige Zeit.
Genau. Ah, du wirkst noch relativ entspannt, finde ich. Also von daher, genau. Also du bist Mitbegründer. Ich habe es so ein bisschen eingeleitet und Executive Partner von Simply Rational. Das ist eine Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Behavioral Science und Data Science. Und ihr helft so Unternehmen, die optimale Entscheidungsstrategie zu entwickeln durch den abgestimmten Einsatz letztlich von KI und Mensch und was sozusagen die Rolle der KI letztlich ist. Vielleicht erstmal fangen wir vorne an. Was war überhaupt der Anstoß, ein eigenes Unternehmen im Bereich von KI, künstlicher Intelligenz zu gründen? Da sind bestimmt viele jetzt neidisch, dass du das schon hast.
Genau. Ursprünglicher Ansatz war eigentlich oder Motivator war während meiner Promotion, dass ich sehr spannende Fragestellungen hatte, die auch gerade Praktika betreffen als solches. Aber es gar nicht so einfach war, Praktika wirklich auch an Bord zu holen, um diese spannenden Wissenschaftsprojekte zu begleiten als solches. Und dann haben wir uns 2015 entschlossen, dass wir hier wirklich einfach eine Dienstleistung etablieren, um mit diesem Wissensschatz, den wir am Max-Planck-Institut seit mehr als 25 Jahren angehäuft haben, wirklich einen systematischen Transfer hinbekommen. Genau, wo dann wirklich ganz klassisch Projekte hochgefahren werden, wo dann am Ende eine wissenschaftliche Publikation stehen kann, aber nicht stehen muss.
Ihr seid ja auch, du bist ja nicht alleine bei der Unternehmensgründung. Du hast es ja mit mehreren zusammengegründet. Und welche Rolle sozusagen hat denn einer deiner Mitgründer, das ist ja ein sehr bekannter Mitgründer, der Gerd Gigerenzer, gespielt? Der ja für seine Publikationen, ne, Bücher in der Psychologie, Bildungsforschung bekannt ist. Und wie prägt er das Unternehmen jetzt noch oder hat es geprägt? Ist er noch dabei? Das hast du mir ja schon so ein bisschen verraten.
Genau, richtig. Also Gerd Gigerenzer ist mittlerweile Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut, aber er ist weiterhin noch sehr, sehr aktiv und seine Forschung ist ganz zentral hier zu dem, was wir auch machen. Also es geht letztendlich darum, zum einen zu verstehen, was für Kognitionsprozesse der Mensch hat, wenn er Entscheidungen trifft und unter welchen Umständen diese häufig sehr einfachen Heuristiken sehr gute auch Vorhersagealgorithmen sein können, auch in teilweise sehr datenreichen Kontexten. Also wir haben zum Beispiel einen unserer Kunden ist im Credit Scoring Bereich tätig. Das ist natürlich ein Bereich, wo immens viele Daten anfallen. Gleichzeitig hat man auch den Druck jetzt aus der Regulierung raus. Der EU-KI-Act steht bald vor der Tür. Gerade im Finanzbereich, in kritischen Bereichen, hier Transparenz zu schaffen als solches. Und was wir hier aufgezeigt haben mit unserem Partner, ist, dass die eine Vielzahl ihrer Daten, 90% ihrer Variablen wegschmeißen können, um in einem ganz einfachen Algorithmus, der zum großen Teil auf dieser Kognitionsforschung beruht, besser vorherzusagen als dein alter Algorithmus.
Und Gerd ist noch dabei und leistet auch berät er die Unternehmen mit oder liefert er euch die Forschung? Wie ist das sozusagen, wie ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte und wie ist es aktuell heute noch so bei euch?
Genau, also genau das Rohmaterial quasi in Bezug auf Forschung, das kommt natürlich also aus seinem Stall. Ich meine, da gibt es mittlerweile Dutzende an Wissenschaftlern oder Hunderte sogar, die zu diesem Thema forschen oder solches, aber er ist sicher der Experte weltweit für diesen einfachen, transparenten Algorithmen, die auf der Kognitionsforschung beruhen. Zum anderen ist er einfach jemand, der Wissenschaftler mit Leib und Seele ist. Das heißt, auch wenn er mittlerweile emeritiert ist, am Max-Planck-Institut, der tagtäglich auch aktiv in der Forschung, aber auch aktiv in der Firma, aktiv bei unseren Kunden dabei ist, um hier wirklich das Optimum aus den Projekten rauszuholen und uns auch intern immer wieder zu challengen und zu sagen, na komm, das geht noch mal ein bisschen besser, einfacher etc. Und genau, es ist gar nicht einfach, mit ihm irgendwie Termine zu bekommen. Ist gerade in den USA, in Santa Fe zum Beispiel für 10 Tage. Genau, und der nächste Termin, 3 Terminkalender wäre, glaube ich, im Januar frühestens. Genau, aber ist einfach wirklich jemand, der begeistert in seiner Arbeit drinsteckt.
Da hat man es auch als Mitgründer mal schwer.
Es macht immer Spaß auch. Also genau, das ist immer eine sehr, sehr konstruktive und nette Art der Interaktion und auch des Challenges.
Die Quintessenz eurer Arbeit ist ja die Verbindung menschlicher und künstlicher Intelligenz zur Entscheidungsfindung. Und das passt natürlich super auch zu unserem Podcast. Genau. Wir diskutieren das Thema ja auch immer wieder. Was ist für dich diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Kontext von künstlicher Intelligenz?
Also zum einen ist es wichtig, dass Entscheider verstehen, wann ich überhaupt Algorithmen nutzen kann. Also ich rede hier konkret über Vorhersagealgorithmen, klassisch wie, um Kundenverhalten zum Beispiel vorherzusagen, aber auch mittlerweile in dem Kontext des Large Language Models. Also was sind die Grundvoraussetzungen überhaupt, dass ich einen relevanten Use Case habe, der vielleicht mir letztendlich auch die Zukunft weist hin zu einem profitablen Business-Modell als solches. Und da sieht man eben häufig, dass selbst diese Grundlagen leider Gottes häufig noch nicht da sind. Aber das zum einen einfach quasi das Verstehen der Entscheiders, wann kann ich das überhaupt anwenden? Und zum anderen geht es hier um, wie ich Mensch und Maschine gut zusammenbringe in einem Kontext der wirklichen User, also zum Beispiel in einem Callcenter, die Chatbots nutzen, um sich mit Kunden auszutauschen. Das heißt, zum einen haben wir hier Large Language Models, um die Inhalte, die vorher reinkommen, zu kategorisieren, also in Bezug auf, was sind wichtige Themen, die ja gerade adressiert werden und wie schwierig ist diese Anfrage. Das heißt, im Callcenter kann ich sehr effektiv kategorisieren, wer überhaupt diese Anfrage bekommt oder solches, also wer hat das richtige Profil. Auf der anderen Seite kann uns dieses Large Language Model auch dann wiederum sehr konkrete Vorschläge machen, gerade auf den einfachen Kontexten, was denn gute Anwendungen sein sollen. Das heißt, hier bringe ich diese Intelligenz der Maschine, die vor allen Dingen standardisierte Prozesse sehr, sehr gut abarbeiten kann, dann aber auch zusammen mit der Expertise meiner Mitarbeitenden, die gerade vielleicht auch die einfachen Fälle manchmal eher etwas langweilig finden, gerade wenn sie schon länger dabei sind als solches, und dann konkret Herausforderungen auch treffen, dort, wo die Maschine eben nicht mitarbeiten kann. Ich glaube, das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie man das schön zusammenbringen kann.
Ja, das Thema generative KI und LLM, das beschäftigt uns natürlich alle. Da kommen wir gleich nochmal auch gerne drauf zurück. Vielleicht nochmal so ein bisschen in die Psychologie auch hinein. Also wann trifft ein Mensch denn wirklich gute oder bessere Entscheidungen auch und wie unterstützt dann KI und bis zu welchem Grad kann KI unterstützen und wo kommt dann doch wieder die menschliche Intelligenz auch mit rein, wo am Ende wirklich die richtige Entscheidung mit allen Faktoren auch mit einzubeziehen und zu treffen. Ne?
Genau, sehr wichtige und gute Frage. Das sind jetzt 3 Faktoren. Ne? Das eine ist, dass ich hinreichend viele Daten brauche, um meine KI, um meinen Algorithmus erfolgreich zum Laufen zu bringen. Zum Zweiten brauche ich ein hinreichend einfaches Problem, dass der Algorithmus gut für sich erschließen kann. Und zum Dritten und vor allen Dingen brauche ich eine Umgebung, die hinreichend statisch ist, also wo gestern gleich heute, gleich morgen ist. Gerade zu dem letzten Punkt möchte ich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Also weil wir auch zum Beispiel mit großen Unternehmen in der Tech-Industrie arbeiten. Gerade dort gibt es sehr große Datensätze. Was sich aber auch zeigt, ist, dass diese Branche teilweise sehr, sehr dynamisch ist, dass ich arbeite zum Beispiel mit Spieleherstellern, wo wir das Verhalten der Spielenden vorhersagen, aber gleichzeitig diese Zyklen der Produktinnovation und des Wettbewerbs so intensiv sind, dass wir hier zum Beispiel sehen, dass das ein sehr, sehr, sehr dynamischer Kontext ist. Und wenn eine dieser drei Kriterien zutrifft, also dass ich vielleicht nicht ganz viele Daten habe oder dass das Problem vielleicht nicht ganz einfach ist oder aber auch, dass es ein sehr dynamischer Kontext ist. Das heißt, dieser dynamische Kontext heißt, dass ich jetzt bei diesen Spieleherstellern, ich habe viele Daten, ich habe auch ein einfaches Problem, aber der Kontext ist so dynamisch, dass ich dann doch wieder sehr, sehr einfach werden muss quasi in Bezug auf meine Algorithmen, die Vorhersagen machen können. Und genau da sind wir dann wieder mit den kognitiven Prinzipien, die wir aus 30 Jahren Forschung vom Max-Planck-Institut kennen, die uns dann da wiederum in diesem konkreten Kontext helfen können, wirklich gute Vorhersagen zu machen. Genau, das heißt, insgesamt ist es einfach ein zentrales Thema quasi zu wissen, was sind diese Rahmenbedingungen, die sich gut zu erschließen zu können. Und wenn eine dieser drei Kriterien wiederum so stark ausgeprägt ist, dann muss ich vielleicht wirklich Richtung Menschen gehen. Zum Beispiel, wenn ich eben zu wenig Daten habe, klar, dann habe ich keine Raum mehr für Algorithmus. Wenn das Problem zu komplex ist, auch dort muss der Mensch wieder mit externer Expertise ran. Oder wenn ich zu viel Dynamik habe, auch dann kann es sein, dass ich den Algorithmus eben nicht mehr nutzen kann, sondern mich auf den Menschen verlassen muss.
Das ist ein gutes Stichwort da. Zu viel Dynamik, zu viele Parameter. Ich glaube, die KI können ja bis zu einem gewissen Grad auch helfen, für den Menschen einfach zu simplifizieren und trotz vieler Variablen eine gute Entscheidung zu treffen. Der Mensch kann aber wahrscheinlich auch nur bis zu einem gewissen Grad dann verarbeiten und ab irgendwo wird dann auch der Output der KI für den Menschen zu komplex. Wie siehst du das in der Praxis? Also wie kannst du das Ergebnis eines komplexen Algorithmus der KI dann auch so aufbereiten, dass der Mensch damit noch gut interagieren kann? Ist das eine Challenge auch?
Klar, richtig. Ne? Also wo wir ursprünglich herkommen, aus diesen sehr einfachen, heuristischen Ansätzen als solches, dort ist das keine Probleme. Wie gesagt, wir können ja auch in sehr, sehr große Datensätze reingehen und zeigen immer noch Erfolge. Und klar, wenn dann irgendwann mal, keine Ahnung, das neuronale Netzwerk oder vielleicht auch die Anwendung so ist, dass nur noch der komplexe Algorithmus helfen kann, wobei das gar nicht so viele Anwendungen sind als solches, dann habe ich natürlich andere Methoden, um hier Transparenz zu generieren, wobei es diese approximativ sind. Ne? Das heißt, die können dann nur noch im Nachhinein letztendlich nachbauen, was denn das Modell so ungefähr macht als solches. Und da geht dann auch wirklich diese Effektivität von Mensch und Maschine auseinander. Ne? Dann kann ich dann in diesen Kontexten häufig einfach nur noch die Maschine laufen lassen. Genau, weil das nicht mal ganz so trivial ist, hier die Einsichten gut bereitzustellen.
Das heißt aber, wenn wir jetzt mal Richtung Heuristiken und KI schauen, dass ja zu KI, wenn es komplex ist, wenn viele Daten vorhanden sind und wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, das zu verarbeiten, das aber auch gut zu automatisieren gilt. Und die Heuristik aber dann auch immer zum Einsatz kommen soll, wenn vor allem vielleicht auch Entscheidungssituationen der Fall sind, die dann auch erklärbar sein müssen. Da würdest du dann immer so ein bisschen die Präferenz Richtung Heuristik sehen oder ist es am Ende manchmal auch eine Kombination aus beidem? Also wie stellt sich das dann tatsächlich in der Praxis dar?
Nee, genau, richtig. Also die Frage ist letztendlich, was für einen Algorithmus benutze ich? Einfach oder komplex? Also um das so etwas zu kontrastieren als solches. Und dann kann ich eine Präferenz haben, ob ich komplex oder einfach machen möchte. Für die komplexen brauche ich die Grundvoraussetzungen, die wir gerade beschrieben haben, ne? Oder ich kann Richtung einfach gehen. Hier allerdings ist dann eben auch wichtig, in welchem Kontext das ich operiere. Wenn ich in der Medizin zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich in der Juristerei in gewissem Kontext unterwegs bin oder aber auch im Finanzbereich. Das sind kritische Bereiche, wo die Regulierung mittlerweile dahin geht, dass man eigentlich diese Transparenz notwendigerweise haben muss als solches. Das heißt, hier ist dann die Heuristik keine Option mehr, sondern das ist dann die beste Lösung für das Thema, das wir immer haben. Und deswegen auch dieses Eingangsbeispiel zu diesem Credit Scoring. Genau, man muss nicht komplex sein, sondern man kann in der Tat sehr einfach sein und mit einem guten Prozess eine sehr, sehr, sehr beachtliche, einfache Vorhersagealgorithmus bauen, der häufig sogar die komplexeren, älteren Versionen deutlich schlagen kann.
Genau, heißt genau der Punkt, das wollte ich mir mal rausstellen, heißt aber, dass auch keine Genauigkeit verloren geht, weil das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung, dass wir trotzdem die Qualität noch sicherstellen und nicht nur auf Akzeptanz gehen, ne?
Genau, ganz genau richtig. Das ist also ein sehr guter Punkt, ne? Also die Genauigkeit muss auf alle Fälle stimmen. Mit was das natürlich auch einhergeht, ist häufig größere Akzeptanz, weil die Entscheider verstehen und genau nachvollziehen können, was für Datenvariablen genutzt werden und warum ein Algorithmus die Vorhersage macht. Gleichzeitig sind auch die Kosten häufig geringer, weil ich eben nur einen deutlich kleineren Bestandteil meiner Variablen überhaupt nutzen muss. Also wie bei dem Credit Scoring haben wir 90% der Daten, dass sich Variablen wegschmeißen können und sagen können, die brauchen wir gar nicht. Das heißt, es ist auch kosteneffizient auch häufig, ne? Auch die ganze Pflege dieses Datensatzes und des Nachhaltens. Genau, das heißt, das sind dann noch ganz einfach von anderen Aspekten, die hier Vorteile generieren können.
Ja, das sind spannende Perspektiven. Wenn wir jetzt auch nochmal, ich meine, das ist ja so ein bisschen die Ist-Situation, die du auch gerade beschreibst, ne? Heuristik, KI, wann ist was erfolgreich? Wenn wir jetzt nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen und du denkst wirklich mal ein paar Jahre voraus und KI wird breitflächig eingesetzt, glaubst du, dass der Mensch immer noch perspektivisch einen Mehrwert in der Entscheidungssituation bietet? Und sozusagen vielleicht alleinige, ne, sozusagen Entscheidungen von KI nicht getroffen werden? Oder ändert sich das irgendwann, weil wir so schnelle technologische Sprünge machen, KI-Sprünge, dass das doch dann irgendwann der Fall sein wird?
Genau, also ich glaube, ganz zentral ist dieses Thema Dynamik auch, was ich vorhin sagte. Ne? Klar gibt es immer mehr größere Datensätze, man kann die Probleme immer besser verstehen. Aber unsere Welt bleibt ja nicht statisch. Ne? Wir haben große Events, die uns beeinflussen, also Israel, Hamas, Ukraine, aber auch auf tagtäglicher Basis kleinere Events, die einen neuen Entscheidungskontext hervorrufen. Das heißt, unsere Algorithmen lernen immer in Bezug oder können immer nur aus der Vergangenheit lernen. Das heißt, wenn wir aber in einer Welt leben, die eben nicht mehr genauso ist wie gestern oder vorgestern oder vor 2 Wochen oder vor 3 Monaten, basierend auf dessen der Algorithmus gelernt hat als solches, kann der Algorithmus per se keine guten Vorhersagen mehr machen. Und genau das ist der Kontext, in dem der Mensch letztendlich Entscheidungen treffen muss auch. Und ich glaube nicht, dass wir hier in 5 oder auch 10 Jahren sind quasi in einem Kontext, wo diese Dynamik keine Rolle mehr spielen wird. Also im Gegenteil, diese Dynamik wird eher tendenziell größer werden als kleiner werden.
Ja, und das sozusagen, also wenn wir jetzt so die aktuellen Diskussionen auch verfolgen bei OpenAI und Sam Altman, der von Microsoft wieder zurück, und das sind ja schon soapartige Darstellungen, die sich da bieten, das ist Wahnsinn. Aber da ging es ja auch so ein bisschen, also geht es ja vor allem um das Thema generative KI, da will ich jetzt nochmal drauf hinaus, weil letztlich ist ja auch so ein bisschen das sozusagen die Sorge des Boards, so hat man das zumindest gerüchteweise ja auch mitgenommen, die da war, dass man sagt, na, man will wirklich auch sichere KI entwickeln, ne? Und wenn man das jetzt nochmal, und die Sorge war halt, dass man sagt, man geht halt schon zu stark in dieses ganze Thema generelle Intelligenz, ja. Was ja vielleicht auch nochmal einen anderen Einfluss hat auf deiner Bewertung der Situation oder auf unsere aller Bewertung der Situation, wie viel kann die KI wirklich leisten? Siehst du da in dem Thema generative KI in wirklich einen Gamechanger oder auch für komplexe Fragestellungen? Was denkst du, was das nochmal für einen Einfluss haben wird?
Genau, also es ist wirklich sehr spannend, was generative KI mittlerweile kann. Also gerade auch, weiß ich nicht, wenn man ChatGPT ist letztes Jahr im November an den Start gegangen, also ziemlich genau vor einem Jahr, ne? Und die Art der Konversation ist wirklich erstaunlich, was hier geliefert wird. Gleichzeitig finde ich das Thema generelle KI, also eine KI, die nicht themenspezifisch, also an eine gewisse Funktion gebunden ist, dass die wirklich alles machen kann, also hieß, ne, von, keine Ahnung, ein Flugzeug fliegen auf der eigenen Seite zu Trivial Pursuit-Fragen, also Wissensfragen beantworten auf der anderen Seite. Wenn man sich genau anschaut, was KIs können, was Machine Learning-Technik können, also die können immer eine Sache besonders gut. Warum? Weil sie auf diesen Daten trainiert worden sind. Die können nicht die Sachen, auf denen sie nicht trainiert worden sind. Das ist offensichtlich als solches. Ne? Gleichzeitig finde ich es ja ganz spannend, dass Sam Altman und auch der dessen Board dieses Thema Artificial General Intelligence, also eine generelle KI, so in den Vordergrund pushen. Und es gibt ja wohl auch die Vereinbarung, dass der Board dem zustimmen muss, wenn OpenAI sagt, wir haben hier eine generelle KI gefunden als solches. Es gibt einen ganz gefundenen Podcast mit Sam Altman, der vor ein paar Tagen auf der New York Times, erschienen ist. Da wird auch das Thema generelle KI gepusht, aber Altman sagt selber auch, dass er diesen Begriff hasst. Das fand ich ganz spannend, weil er es zum einen selber proklamiert, also auch Anfang dieses Interviews, und dann aber im Mittel irgendwo sagt so, oh, das ist einfach das ein Thema, das ist so schwammig, das ist so wenig definiert, beziehungsweise auch, und das ist der Unterton, den man raushört, das ist auch vor allen Dingen ein Marketing-Hype, mit dem OpenAI hier an den Start gehen möchte. Weil OpenAI wird nichts entwickeln, was Flugzeuge fliegen kann und Wissensfragen beantworten kann. Das ist nicht deren Thema als solches, ne? Das ist vor allen Dingen auch, und auch so die ganze das ganze Thema vor dieser KI zu warnen. Auch das war wieder sehr, sehr schwammig formuliert. Na, hier gab es kein konkretes Weltuntergangsszenario, das ist immer nur so angedeutet worden, dass irgendwie die KI, der Terminator, keine Ahnung, demnächst unsere Welt regieren wird. Es wird nicht eine KI sein, die unsere Welt und die generative KI nutzt, um uns wirklich zu schaden oder so. Es werden Menschen sein, die generative KI einsetzen, um Sachen zu machen, die schädlich sind für uns alle. Aber gleichzeitig wird es halt nicht präzisiert, weder von Sam Altman noch von anderen Warnenden in diesem Kontext als solches. Das heißt, es ist primär auch wieder ein Marketing-Tool, mit dem die arbeiten. Von daher, ich finde es ganz spannend, irgendwie, was die hier ganz, ganz auch an unterbewussten Botschaften letztendlich senden. Aber wenn man genauer hinhört, ist das gar nicht so radikal und so viel anders, wie man das von anderen, sehr viel gemäßigteren Menschen auch hört, auch Wissenschaftlern, mit denen die zusammenarbeiten, aus zum Beispiel Stanford oder so, die sind da sehr viel nuancierter und haben da weniger diese Marketingbrille auf, die ich immer wieder bei OpenAI sehe.
Ja, das ist eine spannende Diskussion, ne? Und wenn man Richtung Entscheidungsfindung guckt, ist es ja auch die Frage am Ende, ne? Ich glaube, die Chat-Funktionalität macht es halt unfassbar spannend, ne? Weil man halt viel näher sozusagen an der KI dran ist. Und so mein Gefühl ist, dass momentan auch jetzt mal abgesehen von allen anderen wirklich mehrwertstiftenden Applikationen, die man hat, aber im Kontext Mensch- und Maschine-Interaktion, wo wir uns gerade befinden, finde ich, ist das sozusagen eigentlich fast das Spannendste, ne? Dass man die KI interaktionsfähig macht und da wahrscheinlich den größten Mehrwert am Ende draus zieht.
Genau, absolut, ne? Dass du Kommunikation standardisieren kannst über ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete hinweg. Du brauchst nur die richtigen Trainingsdaten, ganz genau.
Ja, und ich glaube, bisher war es ja auch vor allem so, dass für Entscheider ja auf Top-Management-Level in den Unternehmen eigentlich Informationen und Ergebnisse von KI zugeliefert wurden, oder? Also es war klar, was sind die strategischen Fragen, da wurde etwas vorbereitet und jetzt ist auf einmal vermeintlich der Chatbot da, der alles weiß. Das heißt, ich brauche gar nicht für bestimmte Fragestellungen alles vorzubereiten, sondern ich kann eben sehr, sehr interaktiv oder auch spontan interagieren auf einmal. Und ich glaube, das verändert auch psychologisch diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ist natürlich auch ein Stück weit gefährlich, weil ich, wie gesagt, vermeintlich einen Chatbot habe, der alles weiß. Ich glaube, zu den Risiken hast du eben auch schon ein bisschen was gesagt, aber ich glaube, das bringt nochmal ein ganz anderes Momentum in diese Konstellation Mensch und Maschine zur Entscheidungsfindung rein, oder?
Absolut, genau, richtig. Also einfach dieser Zugang zu, gerade innerhalb des Unternehmens, auch wenn Unternehmen das intern einsetzen, dass sie Informationen für sich transparenter, leichter zugänglich machen. Das ist sehr, sehr spannend, als solches. Genau, und dann ist wiederum die Frage, wie entwickelt man die geeigneten Kompetenzen, um im richtigen Moment die Ergebnisse auch hinterfragen zu können, weil die im Moment immer noch so sind, dass sie auch durchaus fehleranfällig sind.
Bob, ich hatte dich eben unterbrochen.
Nee, mach ruhig weiter. Ich finde jetzt passend gut, eigentlich dieses Datendemokratisierung, kann man gleich reinspringen, glaube ich.
Ja, das ist ja die Demokratisierung der KI. Auf der anderen Seite haben wir aber auch nach wie vor die Demokratisierung der Daten, ja, weil letztlich die Daten sind natürlich die Grundlage einer jeden KI. Und wie siehst du dieses Thema Datendemokratisierung? Welche Wichtigkeit hat das auch aus deiner Sicht, um wirklich das Business mit der Entscheidungsfindung basierend auf KI nachhaltig zu verändern und zu verbessern?
Genau. Das ist eine gute Frage. Also basierend auf unserer Arbeit gerade zu sehr einfachen, transparenten Algorithmen, also sprich Heuristiken, was ja da ganz zentral ist, ist, dass ich nicht wissen muss, ob jetzt ein Reissack in China umgefallen ist, sondern ich brauche ja wirklich nur die relevanten Variablen als solches. Ne? Das heißt, hier muss ich Zugang zu haben. Ob ich dann Zugang zu ganz, ganz, ganz vielen anderen Informationen auch habe, ist da absolut sekundär als solches. Ne? Genau, das heißt, solange ich die richtigen Informationen habe, ist diese Demokratisierungsdebatte fast eine Debatte, die hier nicht so viel Relevanz hat in diesem Universum, das wir bearbeiten.
Ist ganz spannend, dass du es so auch nochmal formulierst. Ich glaube, die erste Stufe ist ja immer Transparenz erstmal über die Daten im Unternehmen zu haben, oder? Und wenn ich dann diese Transparenz habe, dann kann ich ja noch schauen, welche Daten brauche ich denn jetzt, welche sind für mich relevant und dann den Zugriff auf haben. Ich brauche vielleicht gar nicht im ersten Schritt Zugriff auf alles, wie du sagst, aber zumindest mal die Transparenz darüber, was es gibt, was in welcher Qualität vorliegt, und dann picke ich mir das raus, was für mich relevant ist. Und da brauche ich natürlich dann auch technischen Zugriff drauf. Aber es ist nicht so, dass die KI grundsätzlich Zugriff auf jegliche Daten im Unternehmen braucht, oder? Genauso wenig wie der oder die Entscheiderin.
Genau, richtig. Was ich auch noch spannender finde, gerade auch in der Konstruktion von relevanten KIs, also wir gehen jetzt mal weg von dem Thema Large Language Models hin zu einfach Kundenvorhersagen, also Verhalten von Kundenvorhersagen. Häufig haben Entscheider, die lange auch in diesem Kundenkontext zum Beispiel gearbeitet haben, sehr gute Insights. Was sind denn konkret Informationen, die ich brauche, um eine gute Vorhersage zu machen? Das heißt, es erlaubt mir häufig auch, neue Variablen zu konstruieren, zum Beispiel, die so gar nicht in meinem Datensatz drin sind. Also das heißt, ich muss die noch gar nicht mal mit meiner Informationsflut verschütten und sagen, hier habt ihr 100 Variablen, wählt doch bitte mal die relevanten aus. Häufig ist es auch so, dass die intuitiv bereits darauf basieren, auf ihre Expertise sehr guten Zugang zu haben, was denn eigentlich wirklich relevant sind für die Vorhersage. Also genau, von daher ist diese Stufe 1 kann man teilweise sogar vorwegnehmen, durch auch gut geleitete Workshops mit den relevanten Experten, um hier ganz gezielt einfach nur die relevanten Informationen herauszuziehen, die dann wirklich auch verarbeitet werden müssen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Daten die Basis für jegliche KI sind, und wir merken auch in vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass es doch immer noch eine gewisse Hürde ist. Also wir sprechen über KI, kommen dann aber ganz schnell auch wieder dahin, naja, sind denn unsere Daten eigentlich überhaupt gut genug und haben wir ausreichend und so weiter. Hast du da so eine Faustregel, wie viel Daten sind genug, wie viel Datenqualität ist ausreichend, um mal zu starten mit KI?
Genau, also desto komplexer der Algorithmus, desto mehr Daten brauche ich, so als Faustregel. Das heißt, wenn sich ein Entscheider in ein, keine Ahnung, neuronales Netzwerk verliebt hat, dann braucht er einfach auch sehr viele Entscheidungen. Ne? Also kein Wunder, dass neuronale Netzwerke seit 2010 erst richtig operativ sind. Die gibt es schon seit den 70ern oder 80ern. Aber die notwendigen Daten, ist einfach so viele quasi, da brauche ich einfach ganz viel. Wogegen mit diesen einfachen Heuristiken kann ich schon mit einigen hunderten Beobachtungen sehr gut mein Algorithmus sehr gut kalibrieren, um da gut wieder Vorhersagen zu machen. Ne? Das heißt, es eröffnet mir ein ganz neues Universum, wenn ich nicht immer per se vom Komplexesten herkomme, sondern mir einfach erstmal das Einfache nehme und dann wirklich auch systematisch bewerte, okay, was bringt denn wirklich ein komplexer werdender Algorithmus? Genau, vielleicht gar nicht mal so viel oder auch gar nichts. Ne? Und dann bleibe ich mit diesem einfachen Algorithmus und brauche auch gar nicht so viele Daten als solches. Also wir haben auch zum Beispiel schon mit einigen Startups zusammengearbeitet, wo wirklich wenig Daten vorhanden waren und trotzdem sehr, sehr brauchbare Use Cases, Beispiele generieren können, was man alles damit machen kann.
Inwiefern verändert denn die Datensituation und das, was ich mit der KI dann auf der Basis machen kann, dann auch wieder die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Also siehst du so verschiedene Szenarien in dieser Nutzung, dass ich sage, wenn ich jetzt eher wenige Daten habe, vielleicht nicht ganz so gute Qualität der Daten auch vermute, dann setze ich die KI nur bis zu einem gewissen Grad ein und der Mensch muss noch mehr machen, versus ich habe sehr viele Daten, sehr gute Daten, ich habe da ein hohes Vertrauen rein, dann geht die KI noch ein paar Schritte weiter in der Entscheidungsfindung, bis dann der Mensch interagiert. Siehst du solche verschiedenen Szenarien abhängig von der Datensituation eines Unternehmens?
Also unter der Annahme, dass ich immer den gleichen Algorithmus, den gleichen komplexen Algorithmus habe, würde ich sagen, ja. Ne? Aber das, wie gesagt, ist ja nicht der Fall. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist hier differenzieren zu können. Was ist meine Zugangsvoraussetzung? Wie viele Daten habe ich? Wie ist die Datenqualität? Was ist der relevante Algorithmus? Und hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Algorithmus zur Auswahl als solches. Und der richtige Algorithmus muss dann gewählt werden. Das heißt, wenn der gegeben ist als solches, dann kann ich, also dieser einfache Algorithmus und auch die relevanten Daten dazu vorhanden sind, dann kann ich sehr, sehr viel bereits machen. Also, ne? Aber klar gibt es auch gerade unter diesen Kontextszenarien, wo ich die Daten zum Beispiel gar nicht intern produziere, sondern mir dann zum Beispiel extern zukaufen muss, weil ich weiß, okay, diese externen Daten haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Das ist genau das Signal, das ich in meinem Algorithmus verarbeiten möchte. So ist, ne? Und dann wird es wiederum ein anderes Spiel. Dann habe ich vielleicht intern gar nicht mehr so gute Daten. Und dann muss ich vielleicht auch hier mehr mit dem Menschen wieder zuarbeiten.
Ja, du hast eben auch gesagt, du arbeitest auch viel mit Technologieunternehmen, bist natürlich auch sehr nah an Forschungsinstituten nach wie vor dran. Ich gehe davon aus, dass das nutzt ihr natürlich alles, ja, dieses ganze Wissen in euren Projekten eben auch entsprechend. Wie sieht da euer Projektansatz aus, um KI-Modelle zu trainieren oder dann aber auch in die Unternehmen reinzubringen und nutzbar zu machen?
Genau, also unser Projektansatz ist immer basiert auf dem Menschen als solches. Das heißt, wir gehen am Anfang rein, machen vor allem Workshops mit den Entscheidern, aber auch vor allen Dingen mit Personen, die in der konkreten Situation drinstecken, wo der Algorithmus angewendet werden muss. Zum Beispiel, wir haben im Finanzbereich sehr viele Kunden, wo es dann wiederum, wir hatten es vorher mit dem Callcenter, die Chatbots machen. Da geht es aber dann zum Beispiel auch darum, wie mache ich die automatisierte Kommunikation zum Beispiel mit Brief, E-Mail, oder auf der Webseite, was dann relevanten Sachen da ist. Das heißt, da muss ich dann wirklich reingehen mit Leuten, die tagtäglich diese Art von E-Mails schreiben oder Briefe schreiben als solches. Und dann kann ich ganz, ganz gut herausarbeiten, was sind zum einen quasi die Informationen, die da sind, was sind aber auch die Bedürfnisse quasi, die da sind, die von einer automatisierten Herangehensweise gut abgedeckt sind, sodass dann eben auch der Endkunde in diesem Kontext also der das Finanzprodukt dann eben kauft oder solches, wirklich eine hohe Zufriedenheit hat oder solches. Aber das ist immer sehr stark basierend erstmal ausgehend von dem Menschen und der Organisation und was für Bedürfnisse da sind oder solches, gekoppelt dann an der, was für relevante Daten brauche ich, um dann einen guten Projektplan zu erarbeiten, wo man dann auch schrittchenweise herangehen kann und potenziell immer komplexer werden kann in seiner Aufstellung, was die automatisierte Kommunikation angeht. So dass man auch die unterschiedliche Bereiche adressieren kann.
Ja, ich glaube, super spannend. Ich glaube, wir haben ja heute sozusagen über KI, ne? Es gibt schon viel out of the box. Gerade mit ChatGPT hat das ja auch so ein bisschen an Fahrt gewonnen. Aber ich glaube, wir haben heute auch sehr, sehr gut gehört und Florian hat es toll dargestellt, wie viel auch dann doch irgendwie individuelle Arbeit auch notwendig ist und auch wieder individuelle Entscheidungen im Projekt, um wirklich auch das Ganze optimal zu nutzen. Und Florian, wir entlassen natürlich niemanden aus diesem Podcast, ohne eine Forecast-Frage zu stellen. Und heute musst du dich allein auf menschliches Wissen verlassen, auf dein Wissen, um den Forecast zu beantworten. Und in Anbetracht der derzeitigen Lage, wo wir Schnee überall haben, wir nehmen Anfang Dezember aus, momentan ist Schneechaos, ich glaube, in dem Raum München. Ich weiß nicht, wie es, ich glaube, Berlin aussieht, aber glaubst du denn, dass wir weiße Weihnachten haben werden?
Aber klar doch. Ich bin ein großer Fan von weiße Weihnachten, Schlittenfahren mit Kindern, genau. Und, allein daher ist mein Wunschdenken, dass es auf alle Fälle weiß sein muss.
Ich verfalle gern dem Wunschdenken. Also Florian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für den tollen Austausch und das Gespräch.
Ich danke euch, vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und wir starten dann auch im nächsten Jahr wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Da werden wir mit Stefanie Bade vom KI-Bundesverband sprechen. Und Stefanie habe ich schon in verschiedenen, unterschiedlichen Treffen, ob es vom AI-Hub Frankfurt war oder ähnlichen Veranstaltungen, gesprochen. Und sie ist der Community in Baden-Württemberg zu Hause und gestaltet auch vor allem die Zusammenarbeit mit dem Innovation Park AI, also dem ePi sozusagen, das ist ja in aller Munde auch zuletzt gewesen. Und Andreas und ich, wir freuen uns drauf, mit ihr so ein bisschen auch die aktuellen Trends KI zu diskutieren, aber vor allem auch wirklich ganz konkret, was sieht sie bei Unternehmen, was wird derzeit schon umgesetzt, um den Praxisbezug auch da wieder in den Vordergrund zu stellen. Darauf freuen wir uns und wir wünschen bis dahin allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer im nächsten Jahr.
Macht's gut, bis in 2024.
Bis dahin.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.